Ich wünsche uns allen ein offenes Herz, offene Ohren, offenen Verstand, denn der gehört heute auch dazu, wie immer eigentlich. Und dass Gott unter uns wirkt, auch vor dem Bildschirm, dass ihr Gottes Jesu Gegenwart heute erfahrt. Und dass ihr einen kleinen Schritt weiterkommt, vielleicht auch einen unbequemen Schritt, der eben Kraft und Mut kostet. Amen. Ich habe schon mal als erstes ein Bild mitgebracht, habe ich gestern in der Weltzeitung gesehen und fand ich klasse. Dort heißt es, ihr seht es ja, Gott macht Kinder stark. Und das aus einem ja atheistischen Zeitungsblatt, finde ich schon klasse. Den Urknall sollten Eltern sich für später aufheben. Ich sage, den Urknall könnt ihr euch ganz schenken. Bleibt bei der Bibel, denn Gott macht nicht nur Kinder stark, sondern auch Erwachsene. Und wer das verschweigt, wer denkt, man kann ohne Gott leben, der geht in die falsche Richtung. Und deswegen war Johannes der Täufer in der Wüste und hat auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, es reicht, ihr geht völlig in die falsche Richtung. Nicht nur Politiker, nicht nur die Obersten aus der religiösen Kaste, aus dem Tempel. Keiner geht in die richtige Richtung. Und er hat rumgeschimpft in der Wüste. Otterngezücht, Schlangenbrut, ihr seid alle verdorben und geht in die falsche Richtung. Und wer geht denn dahin und hört sich das gerne an? Wollt ihr euch das anhören? Wenn einer auf euch schimpft und sagt, euer Leben ist Mist, ihr müsst euch ändern, so geht das nicht weiter. Das wollen wir alle nicht hören. Aber Johannes hat's getan. Und das wird ihm hoch angerechnet von Jesus Christus. Unter allen von Frauen geborenen ist Johannes der Größte, sagt Jesus Christus selbst. Das ist Gottes Urteil. Also Johannes kommt gleich direkt hinter Jesus, Nummer zwei. Denn Jesus toppt er nicht, das sagt er selber. Aber es ist einfach ein spannender Typ. Und wer genau hinschaut in der Bibel, weiß, er ist eigentlich der Cousin von Jesus Christus. Eigentlich sollte er die Laufbahn im Tempel einschlagen. Zacharias war ja sein Vater Tempeldiener und damals war es so üblich, dass man dasselbe macht. Aber Johannes pfeift auf diesen Weg und geht seinen ganz eigenen. Er lässt sich nicht durch irgendwas in irgendeine Form zwängen, sondern haut auf den Putz. Das Wort Gottes kommt zu ihm und er weiß, er kann nicht anders und tut das, was Gottes Wort ihm sagt. Und deswegen ist er einer der Größten. Der Größte von Frauen geborenen Männer, weil er das tut, was Gott von ihm will. Egal, ob er damit seinen Vater irgendwie verletzt, weil er einen ganz anderen Laufbahn einschlägt, egal, was die Gesellschaft sagt, die religiösen Führer, die Politiker, völlig egal. Aber es beginnt ganz nüchtern und spannend. Lukas beginnt nicht mit »Es war einmal«, wie so viele Märchen, sondern er stellt Johannes den Täufer unseren Bibelbericht heute in einen historischen Kontext. Ihr habt aufgepasst, der arme JP musste das vorlesen. Es gehört eigentlich nicht zur Lesung, ich habe es aber vorlesen lassen, weil das wichtig ist. Neulich sagte er, unsere Tochter Emma in der Schule ist immer eine, die sagt die ganze Zeit, die Bibel ist Quatsch, die Bibel ist Quatsch, die Bibel ist Quatsch. Ist sie aber nicht. Lukas stellt klar, internationale Politik, das wären heute Trump und Putin, damals war das Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus, das sind die internationalen Größen. Dann kommen die lokalen Größen, zwei Söhne des bekannten Herodes des Großen, der den Kindermord angeordnet hat, als Jesus geboren wurde. Zwei Söhne übernehmen einen Teil seiner Regierungszuständigkeit und ein Unbekannter. Herodes, einer seiner Söhne von Herodes dem Großen, Philippus, ein weiterer Sohn von Herodes und dann Lysanias, der in keinem Zusammenhang mit Herodes steht, weiß man zumindest nicht. Und das ist spannend deswegen, weil das mal wieder typisch ist. Pontius Pilatus führe ich ja immer auf, aber auch Lysanias wurde lange Zeit gehandelt als die größte Lüge der Bibel, von Lukas einfach erdichtet und erfunden. Beide, Pontius Pilatus, Lysanias, galten als unbelegte historische Figuren. Und es wurde geschimpft, die Bibel lügt, Lukas hat sie das ausgedacht, bis dann bei beiden historische Funde gefunden worden sind und auf einmal verstummte das. Spannenderweise sagt ja kein Historiker, ich habe mich geirrt. ich lag falsch, sondern das verstummt dann einfach. Und die Bibel hat immer recht. Archäologische Funde bestätigen das. Die Bibel ist nicht Quatsch. Deswegen macht Lukas das. War ja studierter Mediziner und sagt, Leute, das haben wir uns nicht ausgedacht. Die haben international regiert in Rom, Pontius Pilatus hier vor Ort, dann die drei Landesfürsten und dann noch die religiösen Führer. Damals könnt ihr euch so vorstellen wie die Päpste. Einmal Hannas und Kaiphas. Hannas war der abgesetzte Hohepriester und Kaiphas der Neue. Hannas wurde immer wieder angerufen, wenn es um wichtige Dinge ging. So wie, könnt ihr euch vorstellen, der eine Papst, der Deutsche, der zurückgetreten ist, im Hintergrund immer noch aktiv war. Und der Neue, der aber eigentlich auf dem Stuhl saß. So war das mit Hannas und Kaiphas. Lukas fleht darum, Leute, ich habe mir das nicht ausgedacht. Überprüft das doch. Ich erzähle euch hier kein Blödsinn, kein Märchen, es war einmal. Nein, historische Fakten. Und auch was dann kommt, wussten die Menschen ja damals auch. Johannes der Täufer. Nicht irgendwo in der Hauptstadt, nicht im Tempel, wo man das hätte erwarten können, sondern in der Wüste, wo es unbequem ist, sagt ein Mensch unbequeme Wahrheiten und die Leute strömen in Massen dahin. Wieso? Um sich zu beschimpfen zu lassen? Von einem unausgebildeten Prediger, der eigentlich überhaupt keine Autorität hatte? Johannes sagt Unbequemes, greift die religiösen Führer an, greift Israel an, die Juden. Glaubt nicht, ihr könnt euch darauf ausruhen, dass ihr Abrahams Söhne und Töchter seid. Das reicht nicht. Das ist nicht genug. Und dann wird er auch ganz praktisch. Denn dann wird es interessant, weil die zuhören, obwohl er richtig rumhackt auf ihn. Unbequemes sagt, fragen die Leute, und diese Frage merkt euch bitte, was sollen wir tun? Was sollen wir verändern in unserem Leben? Und dann finde ich spannend, dass dieser Johannes, der eigentlich nicht die ganze Zeit rumhackt auf den Menschen, ganz praktisch wird und aufhört, auf die Vergangenheit zu schauen, auf Sünde und Schuld und ihnen eine ganz praktische Perspektive gibt. Leute, ändert euer Verhalten. Jetzt ist die Zeit. Das ist übrigens Advent, sich zu überlegen, was soll ich tun? Was soll ich ändern? Und dann wird er ganz praktisch. Wer zwei Hemden hat, gebe ein Hemd jemanden, der keins hat. Mit anderen Worten, wenn es euch gut geht, teilt das, was Gott euch schenkt, mit anderen. Dann kommen die Zöllner, was sollen wir tun? Betrügt nicht. Soldaten kommen. Jetzt könnte man ja denken, steht in der Bibel, du darfst kein Soldat sein, du musst deine Waffen weglegen. Nein, kommt nicht. Er sagt nur, nutzt eure Macht und eure Stellung nicht aus. Behandelt andere mit Respekt und erpresst sie nicht. Nehmt nur euren Sold und nicht mehr. Ist doch spannend, oder? Man könnte denken, jeder muss jetzt irgendwie Pastor oder Priester werden und in den Tempel einkehren. Er sagt, nein, behaltet euren Beruf. Bleibt da, wo ihr seid, nur passt euer Leben so an, dass es Gott gefällt. Ändert euch. Tut Buße. Das griechische Wort, ich sage es ja nicht so oft mit der griechischen Sache, aber das griechische Wort heißt Metanoia und heißt wörtlich übersetzt sein Denken verändern. Das heißt, es fängt im Verstand an, hier oben, und sagt, gut, Johannes hat mich richtig fertig gemacht, hat mir gezeigt, ich habe Fehler, ich habe Schuld, ich habe Sünde, aber ich möchte mich verändern. Ich tue Buße, ich stelle so ein paar Schräubchen in meinem Verstand um und ändere mich. Kleine Schritte vielleicht, aber ich komme mal wieder aufs Segeln, JP. Wenn man seinen Kurs auch nur einen kleinen Grad ändert, merkt man bei den ersten Schritten keinen Unterschied. Geht man aber diesen Weg oder fährt ihr mit dem Schiff einen Tag lang, kommt man an einem komplett völlig anderen Ort heraus. Das finde ich ja das Tolle bei Johannes dem Täufer, dass er nicht sagt, ändere dein Leben komplett. Er sagt, da kannst du ansetzen. Zwei Hemden, gib, was du zu viel hast. Oder eben, du hast betrogen bei Geld, bei der Steuererklärung, tu das nicht mehr. Und als Soldat hast du deine Stellung, deine Macht, deine Pistole, deine Waffe ausgenutzt, um Leuten Angst zu machen und sie zu erpressen. Wenn du nicht mir noch ein bisschen Schutzgeld gibst, dann lasse ich deine Bude hier räumen von den Soldaten. Hört auf damit. Kleine praktische Schritte. Und jetzt das Unbequeme an euch alle, an sie und dich. Was hätte Johannes dir gesagt? Was sind Dinge, wo du weißt, die sind eigentlich nicht in Ordnung, passen nicht zu meinem Glauben an Gott und die sollte ich sein lassen? Was hätte Johannes, der Täufer, dir Unbequemes gesagt? Wo du eigentlich genau weißt, Mist, er hat recht. Und das dann zuzugeben, das ist ja das, was Thomas am Anfang bei dem Wochenspruch gesagt hat. Vorbereiten heißt auch Müll rausbringen. Und das tut weh. Und wenn man nämlich einmal anfängt mit dem Müll und das Sofa zur Seite schiebt, dann merkt man erst, wie es da drunter aussieht. Ja, da lachen einige, das sehe ich schon. Ne? Ihr kennt das. Ne? Und dann denkt man, oh Mann, da muss ich ja wirklich mal ran. Und das ist die Chance. Nicht der Müll unterm Sofa, sondern der Müll, der auf der Seele liegt. Auf dem Herzen. Weg damit! Nicht lange drüber nachdenken. Das ist auch Jesus, der sagt Unbequemes. Und das muss dann weg. Metanoia, sein Denken verändern. Metanoia steht hier für Buße. Tut Buße. Metanoia, verändert euer Denken. Gehe anders weiter, als du es vorher gemacht hast. Und das ist eure Chance. Heute. Wenn euch jetzt gerade was eingefallen ist, wo Jesus genau sagen würde, das sollst du ändern, wo Johannes seinen Finger draufgelegt hätte und gesagt hätte, das ist es, ändere dich. Du musst natürlich die Frage stellen, die die gestellt haben. Was soll ich tun? Die Bereitschaft zeigen, ich möchte mich ändern, Jesus. Ich möchte mich ändern, Johannes. Und dann den Gedanken, den euch Gott und Jesus aufs Herz legt, ernst zu nehmen. Und zu sagen, okay, da gehe ich ran. Und dann wird es schwierig, weil wir genau hingucken müssen, das ist Johannes der Täufer, der haut auf den Putz, ruft zur Buße auf, das Leben zu verändern. Und dann haben wir Jesus, wo Johannes selber sagt, ich bin nicht wert, ihm die Riemen seiner Schuhe zu binden. An anderer Stelle sagt Johannes, ich muss abnehmen und Jesus muss zunehmen. Das Problem ist nämlich, dass Johannes die Taufe der Buße predigt, also der Umkehr, des Veränderns, des Neudenkens. Aber das reicht nicht. Das ist nicht genug. Jesus, sagt er, der nach mir kommt, wird mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Das heißt, da ist Energie drin, da ist Kraft drin. Wenn wir beim Bild vom Segeln bleiben, ist das so, ich verändere mein Leben, meinen Kurs, aber ohne Wind. Bleibe ich auf der Stelle stehen, es passiert gar nichts. Ich kann das Ruder rumreißen, ohne Wind oder Motor bleibe ich auf der Stelle stehen. Dann nützt mir das überhaupt nichts, dass ich mein Denken verändert habe, meinen Kurs anders wählen möchte. Und dann stellt euch den Heiligen Geist als Wind vor, der eure Segel wirklich reinpustet, in eure Segel reinpustet und euch Schwung gibt. Und damit könnt ihr euch verändern. Die Taufe der Buße ist nicht genug. Die Taufe mit Jesus bringt den Heiligen Geist, bringt Kraft und Energie, dass ihr losfahren könnt. Wer es nicht glaubt, Apostelgeschichte 19, kommt Paulus zu ein paar Menschen und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist? Nein, haben wir nicht, wir sind nur auf Johannes dem Täufer getauft. Und dann sagt Paulus, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Buße alleine, Sündenbekenntnis ist nicht genug. Johannes der Täufer ist nicht genug. Ihr braucht die Taufe des Heiligen Geistes. Ihr braucht die Taufe auf den Namen Jesus Christus. Und da tauft ihr sie und der Heilige Geist kommt über sie. Er hat sich stets bemüht. Er hat moralisch versucht, einwandfrei zu leben, religiös war im Gottesdienst, aber sein Leben war kraftlos. Sein Glaube hatte keinen Schwung. Das ist der Grund. Wir leben oft so, als ob wir Johannes dem Täufer nachfolgen. Wir versuchen, unser Leben zu verändern, versuchen, gut zu sein vor Jesus, vor Gott. Aber das reicht nicht. Nicht umsonst kommt Gott ja runter dann Oder man hört die Stimme und er sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Buße ist wichtig, gehört dazu. Aber das Eigentliche ist Jesus Christus. Ihn ins Herz zu lassen, auf seinen Namen getauft zu werden, um dann mit dem Heiligen Geist loszulegen. Jesus lässt sich auch taufen. Man könnte ja fragen, warum lässt sich der Sohn Gottes überhaupt taufen? Und er beginnt dann. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube, symbolisch auf ihn, und dann legt er los. Und Jesus macht es vor, was wir nachmachen sollen. Lasst euch taufen. Das ist das, was ich euch aufs Herz lege. Und er steigt in das Wasser hinein, wo schon tausende andere ihre Schuld bekannt haben, in dieses Dreckwasser voll Schuld und Sünde, und verrät damit schon, dass er da hineinsteigt, nicht am Rand stehen bleibt, sondern er diesen Weg geht, in den Sündenpfuhl, in diesen Matsch vom Jordan und trägt auch die Sünden der Menschen, die dort ihre Buße getan haben bereits. Ein kleiner Hinweis schon aufs Kreuz, wie ich finde. Und Gott bekennt sich zu seinem Sohn. Das ist mein lieber Sohn. Wer was anderes sagt, sagt zu Gott, du lügst. Wer in andere Religionen sagen, das ist nicht Gottes Sohn, dann könnte man überlegen, was Gott dazu sagt. Wenn Gott selber sagt, das ist mein lieber Sohn und Menschen sagen, ist er nicht. Wer hat nun recht, Menschen oder Gott selbst? Die unbequeme Frage ist und bleibt heute für euch, was möchte Gott, was möchte Jesus, was möchte der Heilige Geist, dass ich ändere? Das können Worte sein, die man ausgesprochen hat und bisher nicht zurückgenommen hat. Alte Gewohnheiten, die dich festhalten, die nicht in Ordnung sind. Stolz, der einen manchmal unbeweglich macht, den man überwinden muss. Schuld, die wir uns selber oft eben schönreden. Bestes Beispiel sind immer die Notlügen. Das war ja nur eine Notlüge. Ist ja nicht so schlimm. Doch ist es. Oder Versicherungsbetrug oder eben Steuerbetrug. Das macht ja jeder. Ja, ist nicht so schlimm. Doch ist es schon. Es ist Sünde. Ändere dein Verhalten. Stehlen, den Körper mit Rauchen und Alkohol kaputt machen. Alles ist erlaubt, sagt Paulus, ja. Aber Gott findet trotzdem nicht alles gut. Gott möchte, dass du dich änderst. Was es auch immer ist. Frage einfach Gott, vielleicht nachher, heute noch, im Advent, hier bin ich, was soll ich ändern? Und mein Trick, den kennt ihr immer schon, danach bitte mal 5 Minuten schweigen oder 10 und schauen, was dir aufs Herz gelegt wird. Und dann ist es Gottes Wille und dann geh da ran mit seiner Hilfe. Und dann denk an dieses Bild bitte. Wenn du dich änderst, geht es nicht ohne den Heiligen Geist. Versuch es nicht, aus dem Grund zu machen, dass du Gott gefällst, dann bleibst du auf der Stelle stehen und dein Glaube wird kraftlos. Tu's, weil Gott es dir aufs Herz gelegt hat und er dir durch den Heiligen Geist Kraft gibt, dich zu ändern, weil er will, dass du in der richtigen Richtung lebst, damit du am Ziel ankommst. Also stell dir bitte auch im Advent die unbequemen Fragen. Die Umstände sind schön und tut gut und trotzdem wissen wir alle, dass wir Dinge im Leben haben, die nicht in Ordnung sind. Da ranzugehen, erfordert Kraft und Mut, und die zu verändern, den Heiligen Geist. Ich bitte euch, das heute mal zu fragen. Was möchtest du, Jesus, dass ich in meinem Leben ändere? Wenn ihr das nicht tut, dann ändert ihr euer Herz nicht. Dann gebt ihr auch Gott nicht die Chance, dass er an euch arbeitet, euer Leben verbessert und gut werden lässt. Denn das ist das Schöne, wenn ihr auf Gott hört und auf Jesus und ihr kriegt durch den Heiligen Geist die Kraft zur Veränderung, kommt am Ende immer was Gutes für euch heraus. Und das spürt ihr und es lohnt sich, die unbequeme Frage heute zu stellen. Geh bitte nicht nach Hause, aus dem Glaubenskurs dieses Bild, sperr Jesus in den Kofferraum wieder ein, wenn du dann raus nach Hause fährst, oder in die Kammer oder in den Keller, sondern lass ihn bei dir am Steuer und bitte ihn, dass er in deinem Leben wirkt. Denn dann macht Glaube richtig Freude, auch wenn es unbequem ist. dann macht Glaube richtig Spaß. Dann kriegst du Lebensmut und Lebenskraft, obwohl dir Jesus die Schattenseiten zeigt, Sünde und Schuld. Aber davon macht er dich eben frei. Und dann kannst du leben. Mach dir nichts vor. Gott macht uns stark. Niemand anders, außer er allein. Amen.